Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Udo.
Hallo.
Und dem Robert. Wir wollten das heute mal probieren, wie das ist mit zwei Personen, ob wir jetzt die zwei Stunden reißen oder ob wir sie nicht reißen. Also die zwei labersäckigsten Leute, die wir beim WP Sofa haben, ohne den Sven, der uns bremst. Und wir schauen mal, ob wir euch heute eine 3-Stunden-Sendung machen. Ihr könnt kurz in euren Podcast-Player checken, ob wir es geschafft haben. Wir schauen mal, aber wir versuchen uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, obwohl da ein Thema mit so einem Site-Editor SAS-Dienst ist, der uns ein bisschen gepiekst hat, und da werden wir schauen, wie weit wir jetzt dort die Themen verlassen. Willkommen beim WP Sofa, und wir würden gleich in das Thema WordPress Core einsteigen, und zwar mit dem Thema, dass WordPress 5.7.1 veröffentlicht wurde. Und zwar die Version 5.7.1 hat zwei Security-Lücken, die Version von der Version 4.7 bis 5.7 betrifft. Und zwar geht es darum, dass es eine Cross-Site-Lücken gibt und mit der Media Library und eben etwas mit den, dass mehr Daten veröffentlicht wurden oder angezeigt wurden mit der REST-API und den Latest-Post-Geschichten. Deswegen der Hinweis für alle, die das noch nicht haben, bitte updaten, wie immer, und schaut euch auf jeden Fall die neueste Version an, ist, wenn ihr es nicht schon automatisch durch den WordPress-Update bekommen habt. Udo, hast du was anderes gesehen, was noch im März passiert ist?
Ja, also im März, es gibt eine schöne Übersicht, was im März alles passiert ist. Das war natürlich WordPress 5.7 ist veröffentlicht worden, mit einigen Verbesserungen für den Blog-Editor, mit der Single-Click-Umstellung von HTTP auf HTTPS für die, die es noch nicht gemacht haben bei ihren Seiten, mit einer neuen Robots-API. Von Gutenberg sind letzten Monat zwei Versionen rausgekommen, 10.1 und 10.2. Gut, diesen Monat haben wir jetzt auch schon zwei, wir sind ja jetzt bei 10.4. Dann gab es Updates beim Full-Site-Editing, aber da werden wir uns ja gleich noch mal kurz drüber unterhalten. Und ja, das war's. Ach so, im WordPress-Contributor-Handbook gibt's also in der Diskussion um das WordPress Contributor Handbuch gibt es neue Vorschläge und neue Entwicklungen. Also das sieht auch so aus, als wenn es langsam Gestalt annimmt.
Sehr schön. Zu dem, was der Udo gerade erzählt hat, wir hatten euch ja, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass es dass jetzt im April die Entscheidung fallen sollte, ob das Full-Site-Editing, die erste Iteration davon, ob die im WordPress-Core jetzt landen wird mit 5.8. Und da war eben ein schicksalhaftes Meeting im April jetzt gewesen, oder jetzt am 15. war das, glaube ich, wurde das gepostet. Und die Entscheidung ist gefallen. Trommelwirbel. Es ist ein Go. Und zwar die erste Iteration von dem Feature ist eben wirklich, dass jetzt verschiedene kleine Funktionen von dem Full-Site-Editing drin ist. Was sie weglassen werden, sind Global Styles und der Site-Editor. Die werden nicht mit WordPress 5.8 ausgeliefert, weil es eben die User überfordern würde, was die Funktionen betrifft. Und eben, weil sie den Theme-Autoren, Agenturen, Designern und so weiter und so fort noch mehr Zeit geben wollen, sich mit diesen neuen Funktionen zu beschäftigen. Kurz zusammengefasst, was soll jetzt in der Version 5.8 drin sein? Alle Improvements, die jetzt in Gutenberg passiert sind, also das normale eben Release-Cycle-Management, wo eben die Sachen vom Gutenberg-Plugin in den Core gemerged werden. Dann sollen neue Blöcke im WordPress von Gutenberg landen, und zwar der Query-Block, das Site-Logo, Navigation und andere. Sie wollen die Theme-JSON-Funktionalität implementieren, dass eben Themes komplett eben sich dem Editor sagen können, hallo hier, ich bin ein blockbasierendes Theme, bitte arbeite mit mir. Der Template-Editor für Seiten und leere Templates, ganz wichtig, Widget-Screens, Block und die Block-Widgets im Customizer und dann noch so kleine Sachen wie Layout-Controls, Padding und so weiter und so fort. Laut eigener Aussage ist das noch nicht so weit, dass es jetzt gerade eben für die Version 5.8, also das ist jetzt so aus, als wenn es wirklich sauber und einfach erklärbar und handhabbar ist, aber bis zum WordPress 5.8 Release, das im Juli passieren soll, ist auch noch genug Zeit, Dinge noch glatt zu ziehen. Ein was möchte ich auf jeden Fall ansprechen, und zwar den Blogpost, den wir euch verlinkt haben, der enthält auch das Video eben von diesem Meeting, und darin war noch so eine Frage, was machen wir mit neuen Blöcken? Was machen wir mit Sachen, die eben dafür benutzt werden können? Und dann kam Matt so mit einem, ich glaube, es war Matt, mit einem, wie wär's mit Beta? Und die Antwort war dann, naja, Beta fühlt sich an, als wenn was bricht, aber eher nicht. Und Helen hat auch nochmal schön gesagt, der Query-Block, um den, der halt wirklich auf den ziemlich viel Arbeit zukommt, der kann einfach zu viel. Der ist einfach zu mächtig, und deswegen ist, wie auch Matt dann selber gesagt hat, die Beta meint für ihn, oder die wollen sich jetzt eher auf das Wort Labs zurückziehen, der Hintergrund ist eher, dass das, dass die User Experience und das User Interface noch ein bisschen unsauber läuft, im Sinne von den Usern nicht überfordernd ist. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch spannend, was da jetzt die nächsten Monate passieren wird, bis eben das in der WordPress 5.8 Version mit veröffentlicht wird. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da jetzt eben entschieden wurde und was passieren wird.
Wobei man, glaube ich, dazu sagen muss, das, was in 5.8 kommt, ist eine bessere Produktvorschau. Man kann damit arbeiten, man kann es sich ansehen, aber ob ich es schon unbedingt für den Produktiveinsatz nehmen würde, ist dann eine andere Frage.
Genau, nochmal grundsätzlich noch, bevor jetzt ihr schreiend euer Handy gegen die Wand werft. Wenn das Theme, was ihr benutzt, nicht Blöcke kann, und wenn ihr noch ein altes Theme habt, das Fullset Editing wird nicht sich über die aktuelle Experience drüber schieben, es wird nur das erweitern. Das heißt, wenn euer Theme das nicht kann und nichts euch helfen kann an der Stelle, dann wird das eben, dann ist es nicht so, dass ihr gezwungen werdet, das zu benutzen. Ihr werdet aber langfristig gesehen eben nicht drumherum kommen. Und deswegen gab es nochmal jetzt den Aufruf für das Fullset Editing. Wir hatten ja schon mehrfach diese Testing Call Geschichten. Und da gab es jetzt nochmal den Aufruf für den Query Test. Und zwar geht's wirklich darum, dass ihr Feedback gebt, wie der zu benutzen ist. Da ist eine Handhabe, eine Setup-Instruction und eine Testing-Instruction, was ihr tun sollt, um dann eben zu sagen, okay, geht das oder geht das nicht? Könnt ihr da, ob ihr da eben Feedback denen geben könnt und eben seht, okay, funktioniert das oder fühlt sich das komisch an? Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wieder vom Core gekommen ist. Feedback soll bis zum 5. Mai zurückgegeben werden. Das heißt, falls ihr Zeit euch nehmen wollt, um euch das mal anzuschauen, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, dem Projekt mal Feedback zurückzugeben, damit eben der Editor für alle auch mehr Qualität langfristig gesehen einnimmt.
Ja, und dann vom Fullzeit-Editing nochmal zurück, vielleicht auf den normalen Blog-Editor. Da gibt es ja inzwischen die Möglichkeit mit den Blog-Paddons. Und es war ja schon seit einiger Zeit, genau seit Oktober, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Diskussion, ob man nicht mal ein Verzeichnis für Blog-Pattern machen will. Auch das ist jetzt einen Schritt weiter. Es gibt jetzt wohl auch eine erste Voranschau, wie das Blog-Pattern-Verzeichnis aussehen soll. Also auch da, denke ich mal, werden wir über kurze Zeit wohl eine Lösung vorfinden, wo wir uns dann auch solche Blog-Pattern zusammenstellen können, ohne sie selbst entwickeln zu müssen.
Genau, und das ist die Grundbasis von allem, was in Zukunft passieren wird, dass wir wirklich, dass der normale User sich aus den Patterns Sachen rausziehen kann. sich Logpattern-Verzeichnis sehr wichtig, weil es eben wirklich Dinge, die für die man aktuell ein Theme gebraucht hat, eben wirklich runterbrechen können. Wenn man nur eine Landingpage braucht und sonst nichts, dann braucht es eigentlich kein Theme, sondern dann reicht eine einzige Seite, die man sich als Pattern runterlädt oder eben nur Teilbereiche davon, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Hero-Block mit irgendwas drin, dann kann man sich eben das als fertigen Pattern runterladen. Ich finde das wirklich sehr schön, weil man damit das, was die User primär gesucht haben, wo sie Copy und Paste sich Sachen gesucht haben, das eben wirklich für den Benutzer relativ einfach erreichbar macht. Kommen wir zu den Neuerungen in Gutenberg 10.4. Und zwar das einfach nur mal jetzt ein Ausblick, was da so gerade rumschwirrt. Entwickelt sich ständig weiter und ihr solltet euch auf jeden Fall mal anschauen, weil es eben immer wichtiger wird, dass ihr euch damit beschäftigt. Und kurz erklärt, was eben reingekommen ist. Und zwar gibt's eben, wie wir es vorhin gesagt haben, die Block-Widgets im Customizer. Dann gibt's noch so Rich-Text-Placeholders und noch so kleine andere Sachen wie List-View-Designs, Updates und so. Also es gibt so die Publishing UI wurde noch ein bisschen aufgepeppt. Das heißt, es gibt wirklich so schöne kleine Änderungen, wo ihr seht, eben iterationsmäßig, wie es eben langsam mehr Gestalt annimmt. Und nochmal gesagt, ihr kommt nicht drum rum, ihr müsst euch mittelfristig mit dem Editor beschäftigen, weil eben er immer wichtiger wird und eben mit Full-Set Editing wirklich einen großen Block einnehmen wird.
Ja, und dann kommen wir von der Zukunft noch mal, ich hätte es beinahe gesagt, zur Vergangenheit. Es gibt ja noch eine Funktion, die WordPress seit der ersten Version mit sich bringt, nämlich das ist das Kommentarsystem, was ja eines der Herzstücke eines Blogsystems ursprünglich war, was dann aber immer mehr zum Stiefkind wurde. Und ich weiß nicht, wie viele Seiten haben heute überhaupt noch die Kommentare offen. Die meisten haben es ja komplett abgeschaltet, einfach weil sowieso kaum noch kommentiert wird. Auch da entspannt sich gerade eine Diskussion, wie sich das Ganze weiterentwickeln kann. Soll man vielleicht die Kommentare nur noch als Plugin anbieten, also aus dem Core entfernen? Oder soll man sie weiterentwickeln? Wenn ja, wie bisher nur in der chronologischen Reihenfolge oder vielleicht mit einem Thread-System? Was ist mit Web-Mentions oder entsprechenden anderen Formen, die im Indie-Web sich entwickelt haben? Das sind durchaus Diskussionen, die man da einmal führen muss, um einfach zu sehen, wie kann man dieses Kommentarsystem wieder zu neuem Leben erwecken, ohne dass alles auf Twitter oder auf Facebook abwandert. In dem Zusammenhang übrigens ein kleiner Tipp, wir kommen ja gleich bei den Terminen noch drauf. Bei Webmentions und IndieWeb fällt mir immer der Name Matthias Pfefferle ein, der darüber ja schon mal Vorträge gehalten hat in Stuttgart und nachher auch bei uns in Bonn. Der wird im Mai nochmal in Nürnberg sein und zeigen, was mit den neuen IndieWeb-Techniken da alles geht und wie man sowas auch jetzt schon sehr gut untereinander vernetzt hinbekommen kann.
Genau. Was ich nochmal anmerken will, ist wirklich das, was auch in dem, was in diesem Diskussion da wirklich aufkommt, ist dieses kaum jemand benutzt noch Kommentare, also es ist sehr stark vereinfacht, weil eben die Diskussion alle außerhalb eigentlich von einem Blog passieren, das heißt Kommentare sind eher die Ausnahme als die Regel und deswegen ist dieses, wie denken wir das weiter, wirklich auch ein sehr spannendes Thema für mich, dass man wirklich als WordPress auch sagt, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und deswegen auch nochmal von mir auch den Hinweis, die Webmentions sind wirklich das, ich denke, wo wir hingehen müssten. Und deswegen wird es spannend, wie wir langfristig gesehen auch das Kommentarsystem von WordPress weiterdenken. Finde ich sehr, sehr schöner Ansatz, dass man das sich mal die Sachen, die es schon gibt, mal einfach nimmt. Ich wollte kurz rüber zu den aus der tiefen Vergangenheit mit Kommentaren. Wollte ich noch mal ganz kurz auf den Query-Block rüberspringen. Und zwar gab's in WP Tavern den Aufruf, bitte mal an die Designer, die nächste Runde von Query-Block-Patterns zusammenzubauen. Und zwar geht's wirklich darum, okay, was können wir tun, weil eben aktuell die Patterns viel zu generisch sind und eben nicht wirklich das, was die User wollen. Und deswegen gab's nochmal den Aufruf, hey, guckt euch mal an, was hier alles schon geht, und macht euch schon mal dazu vertraut, um eben wirklich dort nicht überrascht zu werden, wenn dann die Pattern alle da sind, sondern dass man eben sich damit schon aktiv beschäftigt und eben sich schon gewahr wird, was da kommen wird.
Ja, und dann kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, was so alle paar Monate wieder auftaucht, nämlich die Frage, welche Marktanteile hat denn eigentlich WordPress? V3Tex hat da jetzt wieder eine neue Erhebung veröffentlicht, wonach WordPress einen Marktanteil von 41% aller Webseiten hat, also aller entsprechend erfassten Webseiten, 64,7% aller CMS mit CMS-Systemen betriebenen Websites. Was ich aber viel interessanter finde, sind so einige kleine Teilstatistiken, die dabei sind. Das eine betrifft die Frage, welche Versionen benutzt werden. Da ergibt sich aus dieser Statistik, dass immer noch 12% Versionen 4.x von, also irgendeine Vierer-Version von WordPress benutzen. Ich denke mal, das sind sehr viele, die auf 4.9 stehen geblieben sind, um nicht in den Gutenberg Nutzung zu kommen. Gut, könnte man natürlich auch mit einer 5er Version und dem Classic Press Plugin nehmen, aber gut. Und das andere
Classic Editor, sorry,
fürs Reinsprechen. Classic Editor, Entschuldigung. Freudsche Fehlleistung. Wie kann ich nur? Das andere betrifft die genutzten Plugins. Es hat da auch eine Erhebung gegeben von zumindest einigen Plugins, wie oft die benutzt werden. Keine Überraschung, an erster Stelle steht natürlich WooCommerce mit knapp 20%, also 19,4% aller WordPress-Installationen. Also jetzt alle Angaben jetzt nur bezogen auf die WordPress-nutzenden Websites. Interessant ist dann aber auch die Page-Builder, die dabei sind. Da kommt dann, eigentlich sind nur zwei überhaupt, die nennenswerte Ergebnisse haben. Das eine ist WP Bakery mit 16,5% und das andere ist Elementor mit gerade noch 11% der WordPress-Installation. Wenn ich sehe, dass es nur knapp über 10% der WordPress-Installation sind, frage ich mich ja manchmal, wie viel Raum räumen wir immer Elementor in unseren Meldungen ein.
Ja, was ich mich frage, wo zum Henker ist der Yoast in der Liste?
Du kannst ja nur die Plugins erfassen, die auch nach außen immer sicher erfassbar sind. Und Yoast
kannst du. Ich sag mal so, also es steht im Header. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Statistik falsch ist, aber Yoast schreibt groß und breit in Header rein, dass da Yoast drauf ist.
Das heißt, ja, also das aber ist. Boah. Es ging denen hier wohl jetzt um die Sachen, wie wird die Seite gebildet und so weiter. Also WooCommerce, okay. PageBuilder. Und Yoast ist ja eine andere Geschichte, da geht es ja nur um die Optimierung nachher. Also die haben nicht alle Plugins erfasst. Da wäre es wohl auch sinnvoller, einfach mal auf die Downloadzahlen zu gucken, sondern die haben wirklich die Sachen erfasst, wo es um die Bilden, um das Bilden der Webseite geht. Und da fand ich den Anteil von Elementor, sage ich ganz offen, erstaunlich gering. Also ich hätte da einen höheren Anteil erwartet.
Ja, es ist so, ich sehe gerade Beaverbuilder 0,8 und dann sowas wie unten da so Page Layout Layer und so Visual Composer 0,2. Ist die Frage, was denn ihre Sachen sind, aber was denn ihre Zahlen sind, aber ich finde schon, also ich weiß, dass Elementor eben ein Subsegment ist, aber eben ein sehr großes. Und die Frage ist eben, da wir ja davon reden, auf welche Zahlen W3Tech zugreift, das müsste ja dann theoretisch der Alexa-Rang oder sowas sein, ne? Eigentlich?
Ja. Die nehmen einfach die so und so viel 1000 höchst gelisteten Seiten im Alexa.
Genau, deswegen ist das, klingt das eigentlich schon nicht schlecht, dass da eben WP Bakery und Elementor vertreten sind. Wir alle wissen, was mit denen in 2 Jahren passieren wird. Und ich hoffe, die updaten auch diese Tabelle, dass man sieht, so langsam, wie es langsam runtergehen wird. Da, wie gesagt, werde ich immer noch 10 Kasten Bier, dass es klar ist, in welche Richtung diese Zahlen gehen werden. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, mal so einen Einblick zu kriegen, wo wollen wir eigentlich hin, wo stehen wir.
Ja.
Und eben auch, dass die Verbreitung von WordPress 5 Plus gar nicht mal so schlecht ist.
Nein, also du siehst ganz deutlich, Version 3 und niedriger spielen keine Rolle mehr. Version 4, die 11,9%, ich denke mal, da sind sehr viele wirklich bei 4,9 stehen geblieben, um eben Gutenberg auszuweichen. Ob das auf Dauer eine gute Lösung ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Oder sie fassen es gar nicht mehr an. Also ich kann auch genügend Seiten von größeren Kunden, die eben, ich habe mal auf die Detailliste geklickt, da laufen halt auch WordPress 4.8 sind 12%. Ja, WordPress 4.9 sind 54%, aber auch die älteren Versionen haben noch einen, ich sag mal, einen okayen Marktanteil. Das liegt einfach daran, wie ich es halt auch weiß, die großen Kunden, denen ist das relativ schnurz, was da für eine Version läuft. Die denken sich das eher so als fertiges Thema und ich brauche da nie wieder drauf gucken.
Ja, es läuft einmal und gut ist.
Genau. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo einfach das die Awareness da ist, okay, es ist einfach so, es interessiert niemanden und da hat verdient keiner Geld mehr, dass die WordPress-Seite aktualisiert ist, deswegen weg damit. Ja, gut. Kommen wir von dem Thema Marktanteil zu einem Marktanteilproblem oder zu einem Marktanteilthema. Nämlich haben wir euch ja schon mal im Podcast erwähnt, dass Google demnächst auf das cookielose Tracking umstellen will und dazu sich das Prinzip der Flocks ausgedacht hat. Da würde ich sagen, Udo, hol die Leute mal ganz kurz ab und hol sie mal ab, was jetzt WordPress da als Antwort sich denkt.
Ja, also wie gesagt, die Werbecookies, die möchte Google sehr schnell abschaffen, einfach weil auch immer mehr Browser sie blockieren. Apple blockiert sie in seinem Safari-Browser, Firefox blockiert sie. Und die wollte man natürlich auch weiter mit speziell auf die Besucher abgestimmte, unpassende Werbung beglücken. Das heißt, man hat dann eine andere Lösung gefunden und möchte jetzt die Cookies zwar streichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber dann anhand des Browserverhaltens trotzdem entsprechende Kohorten, wie sie es nennen, bilden. Also einfach die Leute in der Schublade passen, nach dem Motto, das sind Leute, die interessieren sich für Laufen, denen können wir also Turnschuhe anbieten. Das sind Leute, die interessieren sich für neue Blockbuster-Filme, denen können wir also die Netflix-Werbung anbieten und so weiter. Und diese Schubladen ist im Endeffekt nichts anderes, als was vorher auch die Web-Cookies waren, die Werbe-Cookies waren. Nur, dass sie jetzt nicht mehr offen als Cookies rumliegen, sondern vor Zugriff und Löschen gut geschützt für Google bereit liegen. Darüber hat es große Diskussionen gegeben, nicht nur innerhalb der WordPress-Community, sondern auch außerhalb, also zum Beispiel die Electronic Frontier Foundation hat sie wirklich als terrible idea bezeichnet und das sind nicht die einzigen. Es gibt auch noch andere, die einfach sagen, es ist ein Security-Issue, diese Flocks zuzulassen, eben weil ich da gar nicht mehr Herr der Sache drüber bin. Bei den Cookies kann ich ja wenigstens noch sagen, ich lösche sie ab und zu mal und habe danach wieder Ruhe. Hier kann ich selbst das nicht mehr. Andersrum muss man jetzt aber auch sagen, ob diese Flocks gebildet werden können oder nicht, ist eine Sache der Webseitenbetreiber. Ich kann als Webseite, weil Google kann sie nicht einfach so bilden, sondern Google hat bei der Vorstellung dieser Flocks gleichzeitig zugesichert, dass sie einen entsprechenden HTTP-Header, der sagt, hierfür keinen Flock bilden, das nicht als in die Flocks einbeziehen, dass sie das beachten werden. Sonst wären ihnen schon die amerikanischen Datenschützer aufs Dach gestiegen. Also selbst denen ist das ein Dorn im Auge, was Google davor hat. Und diesen Header, den kann man natürlich sehr leicht als Website-Betreiber einbauen. Es gibt inzwischen, angestoßen vom Privacy-Team von WordPress, einen entsprechenden Feature-Request. Ob das wirklich dann auch in Google, in WordPress so reinkommt, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist sicherlich noch ein längerer Diskussionsprozess. Und ich denke mal, da muss man auch berücksichtigen, dass Google ja durchaus auch einige Ressourcen in die Weiterentwicklung von WordPress abstellt. Also, ne? Ich weiß es nicht, ich bin da etwas skeptisch. Es gibt dafür aber auch Möglichkeiten, es jetzt schon einzubinden. Zum einen mal gibt es dafür zwei Plugins, Disable FLOC, also Disable Flock. Eins von Hendrik Lührsen hier aus München und das andere von einem amerikanischen Webentwickler. Link haben wir euch für, in die Shownotes geschrieben. Andersrum, wer es nicht mit dem Plugin lösen will, sondern kann auch eine kleine Funktion in sein ein kleines Snippet in seine Functions PHP schreiben. Auch da könnt ihr in den Shownotes fündig werden. Wir haben euch die Diskussion, die darüber geführt wird, auf der MacWordPress.org-Seite verlinkt. Da ist genau dieses Snippet auch drin, was ihr dann kopieren könnt, wenn ihr nicht mit dem Plugin arbeiten wollt.
Genau. Ich denke, wie gesagt, dass im Core, es hat glaube ich, noch keiner im Core irgendein Ticket aufgemacht. Das war nur so ein, hey, wir müssten mal drüber reden, ob das ein Security-Problem ist. Da wird gerade eben drüber diskutiert.
Das Problem ja, ist gibt, halt. Es gibt ein ja? Ticket, es gibt ein Bug-Ticket tatsächlich, aber da steht noch nicht viel weiter hinter, sondern das ist wirklich nur zuerst mal reingesetzt worden, um die Diskussion da auch in Gang zu bringen.
Deshalb genau, ist, wie gesagt,
Ja, mach du ruhig.
Es wird halt noch drüber diskutiert. Also es gibt noch kein Vor und Zurück und wir würden euch dann. Ich sag mal, wenn es sich weiter bewegt, erfahrt ihr es von uns in dem bei der nächsten Aufzeichnung, ob da was passiert ist. Wie gesagt, es ist da die Vlogs selber sehr stark unter Beschuss stehen, sehe ich das noch nicht als finalen Punkt an. Es wird auf jeden Fall von allen sehr stark begutachtet und wird sich, wie gesagt, rausstellen und wir halten euch dann damit auf dem Laufenden.
Ja, ich denke auch mal, es lässt sich auf der anderen Seite sehr leicht unterbinden, als Webseitenbetreiber, nicht als Besucher, aber als Webseitenbetreiber lässt sich leicht unterbinden mit so einem entsprechenden HTTP-Header. Ihr könnt übrigens auch in die HTXS reinschreiben, ne? Die kann ihn auch ausliefern oder was. Das kann man also jederzeit schnell realisieren. Es ist vielleicht im Moment noch nicht ganz so wichtig, es jetzt zu machen, weil im Moment noch über Cookies gearbeitet wird, auch bei Google. Aber wenn sich das ändert, denke ich mal, ist das durchaus auf der Tagesordnung und dann sollte man auch spätestens reagieren. Okay, soweit zum WordPress Core. Oder hast du noch was beim Core? Nein, ne?
Nö, bin fertig mit Core.
Also auch da waren die letzten drei Wochen doch durchaus einige Entwicklungen da. Kommen wir aber mal zu den Plugins und Themes. Und da habe ich mal wieder ein Theme-Pick mitgebracht. Diesmal ein Theme, bei dem ich noch nicht mal sicher bin, ob das so viele Benutzer finden wird. Was aber das Michel-Theme. Warum ich es hier gerne vorstellen möchte, ist einfach, weil es zeigt, was mit den neuen Gutenberg-Elementen, mit den Blog-Editor-Elementen möglich ist. Das heißt, dieses Theme bringt Dutzende von neuen Blog-Patterns und Styles mit und zeigt eigentlich mal, was kann man damit alles machen. Also wer einfach mal ein bisschen rumspielen möchte und sich die neuen Möglichkeiten einfach mal ansehen möchte, die vielleicht sein altes Theme auch noch gar nicht bietet, dem kann ich nur empfehlen, versucht es einfach mal, spielt damit rum, es macht richtig Spaß.
Sehr schön. Ich habe ein Thema ausgepackt und zwar die GraphQL-API für WordPress und da war das Thema, was aufgelistet wurde, war die Geschichte, dass eben Code von PHP 8 auf PHP 7 rückmigriert wurde, um eben es möglich zu machen. Und was ich jetzt so rausgelesen habe, ist, dass die GraphQL für WordPress jetzt als Minimum Requirement PHP 8 eigentlich haben will. Und eben da wirklich den, um die neuen Funktionen, die jetzt in den PHP-Funktionen, also die PHP 8 drin sind, um die eben benutzen zu können, um damit eben besseren Code haben zu können. Das betrifft jetzt die, GraphQL für WordPress als Plugin.
Ja, also man muss einfach auch dazu sagen, die haben dieses Plugin geschrieben oder jetzt in der neuen Version geschrieben mit Funktionen, die erst ab PHP 8 zur Verfügung stehen und haben dann eine mechanische Übersetzung, also eine automatische Übersetzung gemacht, der Gestalt, dass es auch mit niedrigeren PHP-Versionen funktionieren kann. Ob das so funktioniert, sage ich jetzt mal dahingestellt, wird die Zeit zeigen. Man sollte vielleicht das Plugin im Moment etwas mit spitzen Fingern anfassen, wenn man nicht schon auf PHP 8 steht.
Genau, aber ich wollte mal kurz anmerken, das ist nicht die WP GraphQL, sondern das ist eine GraphQL API von jemand anderes und nicht von dem WP GraphQL.
Das ist einfach eine andere API, die es ermöglicht, relativ leicht entsprechende Abfragen dann auch zu erstellen. Also die das Ganze etwas einfacher machen soll für Leute, die schnell einen Einstieg suchen in dieses Thema.
Genau.
Ein anderes Plugin, was neu auf dem Markt ist, ist eins von Automatic, was auch wieder den Namen Jetpack im Namen trägt, nämlich Jetpack Boost. Die Web Core Vitals sind ja in letzter Zeit in aller Munde, ne? Die neuen zusätzlichen Kriterien, die Google für die Suchmaschinen, für das Suchmaschinenranking propagiert. Es gibt jetzt auch von Webpack, oder sag mal so, es gab bisher ja schon einige SaaS-Dienste, die entsprechende Optimierungen anboten. Der Gestalt, dass man, das ging immer nach dem Motto, du schickst deine Seite, wenn sie fertig zusammengestellt ist, an diesen Dienst, er optimiert ihn, schickt ihn dir zurück und du lieferst ihn dann aus. Es gibt jetzt auch ein entsprechendes Plugin von Automatic, Jetpack Boost, was auch diese Optimierung für die Web Core Vitals erledigen soll, was nicht an Jetpack, an das eigentliche Jetpack-Plugin angebunden ist, sondern unabhängig davon arbeitet. Was vielleicht für den einen oder anderen auch mal ein Blick wert ist. Ich denke mal, was man allerdings auch mit ein bisschen Wissen, worum es geht, ohne dieses Plugin hinkriegen kann. Aber für Quick and Dirty durchaus mal ein Blick wert.
Genau. Kommen wir von den tollen neuen Plugin-Lösungen mal zu
in den Niederungen der 11,2%.
Genau, kommen wir mal zu den Cross-Site-Scripting-Lücken. Die hatten wir lange nicht mehr. Wir sind jetzt noch nicht im Security-Bereich. Wir passen das nur mal kurz an, weil es eben doch jetzt ein größeres Thema ist. Es geht um die Elementor-Plugins. Und zwar gibt's dort eine Cross-Site-Scripting-Lücke für die Header und Footer. Header und Footer und Block-Templates, dort gibt es eben eine Cross-Site-Scripting-Lücke und betrifft wohl circa eine Million Websites. Es geht darum, das sind von Brainstorm Force die WordPress Ultimate Add-ons für Elementor. Also nicht Elementor selbst, sondern ein Plugin, was darauf aufbaut.
Ja, und als wenn das nicht schon genug wäre, das betraf bisher wurde es bekannt für die beiden Add-ons Header, Footer und Block Templates und für Ultimate Add-ons für Elementor. Letzten Donnerstag kam dann auch die Meldung, dass insgesamt 17 Elementor Add-ons davon betroffen sind. Also wohlgemerkt, das ist alles die gleiche Lücke oder eine ähnliche Lücke wie die, die für Elementor selber im Februar schon publik wurde und die da schon versucht wurde zu fixen. Inzwischen betrifft das wohl, oder hat man diese Lücke dann auch gefunden, in insgesamt 17 Elementor Add-ons der verschiedensten Sorten. Wir schreiben euch einen Link in die Shownotes zum Search Engine Journal, die einfach diese Add-ons auch mal alle aufgelistet haben. Wenn ihr also Elementor benutzt mit entsprechenden Add-ons, schaut in die Liste rein, ob da auch was bei ist, was ihr benutzt. Die sind auch in vielen dieser Add-ons noch, Stand heute, noch nicht gefixt. Also da sind durchaus auch offene Lücken im Moment.
Genau, kommen wir mal von diesem, oh mein Gott, ist meine Seite jetzt hackbar. Hinweis, bitte Updates machen und bitte behaltet von euren Plugins auch die Versionen im Auge. Kommen wir zu einem Plugin, was wir euch vorstellen wollen, und zwar das Toolkit für 2021 und 2020. Und zwar bietet das euch verschiedene kleine Funktionen, wie zum Beispiel Custom Layouts, Farben, unter anderem Google Fonts und so weiter und so fort. Das sind also so kleine Add-ons, also ein kleines Add-on-System, was ihr eben auf, wenn ihr 2021 oder 2020 benutzt, dass ihr eben da wirklich benutzen könnt, um eben Farben und ähnliches leichter anzupassen. Wenn ihr, wie gesagt, die Standard-Themes noch benutzt, ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert.
Ja. Sind wir wieder bei den Standard-Sachen, also heißt das natürlich auch immer Blog-Editor. Und beim Blog-Editor gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie er angezeigt wird. Er kann entweder in dem normalen WordPress-Admin-Bereich angezeigt werden, also noch mit der Sidebar am Rand, wo man auch auf andere Sachen gehen kann, oder in einem Fullscreen-Modus, wo man dann nur noch diesen Editor sieht. Welchen man davon benutzt, welche dieser beiden Modi, ist sicherlich Geschmackssache. Der eine mag den Fullscreen-Editor mehr, der andere, wie ich auch, mag lieber den in das Admin-Interface eingebetteten. Das Problem ist einfach nur, diese Wahl zwischen diesen beiden Modi, zwischen diesen beiden Modus, die wird in einem Cookie gespeichert. Das heißt, immer wenn der Cookie aus irgendeinem Grund gelöscht ist, dann ist man automatisch wieder im Fullscreen-Modus. Wen das stört, ich bin da sicherlich nicht der Einzige. Es gibt ein wunderbar kleines Plugin, das heißt Fullscreen Mode Begone, was das abstellt und dafür sorgt, dass es immer innerhalb des Admin-Screens eingebettet hat, wenn euch das lieber ist. Dann müsst ihr es nicht alle paar Monate wieder neu auswählen.
Ich habe ein Update von einem Plugin, was auch ein, zwei, drei User hat. Und zwar geht's in der Geschichte jetzt um Yoast SEO. Die haben mit der Version 16.1 neue Dinge veröffentlicht, zum Beispiel eben Schema-Anpassungen. Das heißt, Schema.org kennt ihr ja alle. Das ist das, worauf eben die Suchmaschinen total toll finden, um damit arbeiten zu können, was eure Webseite so macht. Solltet ihr auf jeden Fall pflegen, weil die schema-strukturierten Daten von den Suchmaschinen sehr gut verarbeitet werden können, um eben zu verstehen, was eure Seite macht. Und das Zweite, was da drin ist, ist der Hinweis auf New SEO 12.7. Und zwar ist das ein Add-on. Und wir hatten euch ja schon vor einer Weile erzählt, dass Google es auch erlaubt, dass man im News-Bereich der Seite landen kann, ohne explizit beim News eingereicht zu werden. Und eben deswegen ist es sehr sinnvoll, falls ihr eben in den News-Bereich reinrutschen wollt mit Informationen, die eben auch dort reingehören, sich eben dann dort mal das News SEO Plugin von Yoast anzuschauen, um eben da Richtung die Suchmaschinen und Sitemaps und eben Schemadaten noch eine bessere Figur Richtung Google zu machen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Hinweis, das ist auf jeden Fall gut investierte Zeit.
Man muss da auch sagen, für den News-Bereich, für Google News nutzt Google einen eigenen Bot. Das wird also nicht mit dem normalen Google-Bot gemacht, der für die Suchmaschinen die Indexierung vornimmt, sondern es gibt einen extra News-Bot von denen. Und dieser News-Bot nutzt eine extra Sitemap, also eine Sitemap, die nur die aktuellen Artikel enthält und die dann von diesem Bot abgearbeitet werden. Und die neue Version vom News SEO von Yoast bietet jetzt auch die Möglichkeit, einzelne Artikel aufzunehmen oder abzuwählen für diese Sitemap. Ihr könnt also jetzt mit diesem Plugin auch sehr viel genauer steuern, welche Artikel in diese News Sitemap reinkommen oder nicht.
Genau.
Und dann hast du, glaube ich, noch was für WooCommerce.
Genau. Wie ihr wisst, wir hatten das ja schon mal erwähnt, macht ja WooCommerce einmal im Monat ein Release, also ein Major Release. Obwohl das eben, da das jeden Monat ein Release ist, sind das eben kleine Relationssprünge als so ein Riesensprung, wie wir es vor Jahren mal bei WooCommerce hatten, von Version 2.3 auf 2.4 und solche Sprünge eben, die fallen damit weg, weil wir eben wirklich jeden Monat ein Release kommt. Und deswegen ist eben das Release 5.2 jetzt veröffentlicht worden. Primär geht es darum eben, dass das WooCommerce Blocks Plugin wieder aktualisiert wurde, der WooCommerce Admin Bereich und eben so kleinere Fixes mit Dropdowns im WordPress Bereich, wo es eben um jQuery ging, mit den Produktkategorien, dass der Counter nicht richtig gezogen hat und so kleinere Updates. Und nach dem Release kamen dann relativ zeitnah auch mal zwei zusätzliche Releases, also die 5.21 und 5.22, die eben dann Dinge lösen, die eben mit Version 5.2 reingebracht wurden. Zum Beispiel gab es da so einen, in PHP 8 gab es einen Fatal Error, der hat bei PHP 7 eine Warning gemacht. Der ist, wie gesagt, auch jetzt schon gelöst gewesen. Und eben die Blöcke, die WooCommerce-Blöcke hatten da auch nochmal, waren da auch mit beteiligt. Und eben eine Permission-Geschichte mit downloadbaren Produkten. Das sind alles Dinge, die jetzt eben auch gelöst wurden. Deswegen der Hinweis, schaut euch, wie gesagt, wenn ihr WooCommerce benutzt, auf jeden Fall die Updates an. Und setzt sie auch zeitnah um eben nicht dann diese größeren Sprünge, wie wir sie damals hatten, eben machen zu müssen.
Das waren soweit die Meldungen jetzt zu Plugins und Themes. Kommen wir noch mal zur WordPress Security. Da hatten wir ja eben schon die Probleme, die einige Elementor-Add-ons bieten, zum Thema gemacht. Aber es gibt noch ein anderes Thema. Robert, möchtest du gern 300.000 US-Dollar verdienen?
Was muss ich denn dafür machen?
Du musst nur eine WordPress-Schwachstelle finden. Also ein Exploit-Händler, also ein Händler für solche Schwachstellen, hat tatsächlich jetzt 300.000 Euro ausgelobt. Das ist etwas mehr, als er sonst macht. Sein Standard ist wohl, wenn die Heise-Meldung stimmt, sonst 100.000 Euro. Für eine gemeldete WordPress-Schwachstelle. Bedingung ist, es muss eine Remote-Code-Execution-Schwachstelle sein. Im WordPress-Core selber, also es geht nicht um irgendwelche Themes oder Plugins.
Och Mensch, ich dachte Low-Hanging-Fruits und das Elementor ist das Ziel.
Nein, nee, also ganz so einfach wollte das uns dann doch nicht machen. Es muss nicht Elementor sein, sondern es muss der Core sein. Und sie muss auch, die Lücke muss auch funktionieren, ohne dass der Angreifer sich authentifizieren muss. Also nach dem Motto, eine Lücke, die nur für eingeloggte User nutzbar ist, bringt auch nichts. Wenn ihr so eine Lücke habt, wie gesagt, Cerodium bietet dafür derzeit 300.000 Euro.
Ist die Frage, wie viel man dann bei HackerOne bekommt. Ganz kurz zum Hinweis, und zwar ist ja WordPress auch bei HackerOne, also es jedenfalls, soweit ich weiß, gelistet. HackerOne ist eine Seite, die Leuten, die eine Sicherheitslücke gefunden haben, es erlaubt, mit dem Hersteller dieser Lücke, also mit dem Hersteller des Produktes, Kontakt aufzunehmen, um eben dann auch eben da entlohnt zu werden. Da gibt es eine Bounty. Und ich weiß nicht, wie weit abseits die von den 300.000 ist, aber je nachdem, wie groß die Lücke die Lückemöglichkeit davon ist, umso höher wird auch das Geld auf HackerOne. Es ist doch schön, mal so eine Zahl zu haben, wie viel wert so eine Remote Execution Lücke für WordPress Core ist. Ich denke, 300.000 für eine Lücke, die, ich sag mal, seit Anfang der Zeit in WordPress drin ist, falls man eben eine findet. Ich denke, dafür sind 300.000 immer noch zu wenig. Je nachdem, wie groß der Impact ist.
Ja, aber solche Lücken müssen zuerst mal gefunden werden. Und wie gesagt, wir unterhalten uns über den WordPress Core, der ja typischerweise nicht dafür bekannt ist, viele Lücken zu haben, sondern das sind ja meistens eher schlecht entwickelte oder gepflegte Plugins. Von daher, Low-Hanging-Fruits sind diesmal nicht.
Genau. Also sorry für alle, die jetzt gerade schon überlegt hatten, den Elementor-Code aufzumachen. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar gab es mal eine Umfrage auf Twitter, wo es darum ging, was benutzen eigentlich die Menschen als lokale Entwicklungsumgebung? Und da verweisen wir euch sehr stark an den auf Twitter, auf den Thread, um mal zu sehen, eben was für unterschiedliche Lösungen, wie zum Beispiel, da schreibt so ein Sven Wagner, schreibt, dass er Laravel Valet lokal benutzt. Es schreiben andere Menschen eben Docker und verschiedene Ansatzpunkte, um eben euch auch mal so einen Punkt zu geben, okay, wie arbeitet ihr aktuell? Und vielleicht kriegt ihr da eine, falls ihr eben lokal entwickelt, dass ihr eben so einen Ansatzpunkt findet, okay, was könntet ihr vielleicht euch mal anschauen?
Ja, also dieser Thread, den der Jonathan Postinger aufgemacht hat, ist durchaus auch lesenswert, weil da doch sehr viele unterschiedliche Ideen kommen, wie die Leute arbeiten. Und vielleicht ist ja auch etwas dabei, was euch entgegenkommt, was ihr bisher noch nicht gekannt habt. So, und ich denke mal, dann kommen wir, Robert, zu einem Thema, was dir eine gewisse Freude bereitet hat.
Ja, nicht Freude, also ich sag mal so, es war jetzt kein, oh mein Gott, ja, ich freue mich über das Thema. Das war einfach nur ein gegens Schienbein treten eines großen Side-Editors auf SAS-Ebene. Wir reden nicht von der Elementor Cloud, um das gleich mal vorauszuschicken.
Und auch nicht von Squarespace.
Die sich dort fokussiert hatten auf das Thema, was sind denn da so für Probleme mit so einer Open Source Applikation und was hat mit Updates und Ähnlichem zu tun. Und die haben einfach mal versucht, auf eine relativ kostengünstige Art Aufmerksamkeit für ihre Leistungen zu finden, um eben zum Beispiel Developer abzuwerben und einfach mal ins Gespräch zu kommen, weil wir wissen ja, negative Presse ist auch Presse. Und was mir so aufgefallen ist, bei dem Behaken zwischen Matt Mullenweg und dem CEO von der anderen Firma, war, dass alles, was ich gelesen hatte, war, dass die sich sehr drüber aufgeregt haben, und es ging eigentlich immer nur um WordPress.com. Das heißt, dass das Open-Source-Produkt war jetzt eher so, also wir als Open-Source-Community wurden zwar in das Ding mit reingezogen, aber mein Gefühl ist eben, es ging eher um das, um WordPress.com und um eben die Sachen, die Dinge, die WordPress da eher nicht so schön macht, wie zum Beispiel Updates und Ähnliches, dass eben die Leute mit Updates Angst, weil halt, das kann halt ein SaaS-Produkt schön sagen, nach dem Motto, wir haben so wenig Funktion, wir haben so wenig Individualität, bei uns kann nichts brechen. Ja, na klar, wenn ich dir ein Produkt gebe und ich gebe dir bei WordPress 50 Plugins und du darfst nicht mehr machen, und dann darfst du, wenn du irgendwas machen willst, kannst du dann mit lustigen JavaScript und CSS Dinge tun, weil du keine mehr Zugriffsrechte auf dein System hast. Na klar, kann ich dann einfach updaten, weil ist ja viel weniger drin. Ja, deswegen war das ein interessanter Ansatz. Udo, deine Meinung?
Naja, wo ich nichts anbiete, kann doch nichts kaputt gehen, ne?
Genau.
Ich denke mal, vor allen Dingen, man vergleicht hier Äpfel mit Birnen. Ich habe auf der einen Seite ein System, was dir alle Freiheiten gibt. Und selbst wenn ich was wie WordPress.com nutze, habe ich zumindest die Freiheit, meine eigenen Daten, meine Texte, meine Bilder, meinen ganzen Content und alles, was dazu gehört, rauszuholen und irgendwo anders weiter zu benutzen, inklusive aller Kommentare oder was auch immer da alles dazu gehört, während ich in diesen SaaS-Systemen diese Möglichkeit ja teilweise gar nicht habe, hier auch nicht, ne, wo ich dann auf Verderb darauf angewiesen bin, das da zu belassen und mit denen weiterzuarbeiten, auch wenn ich vielleicht nachher irgendwann mal ganz andere Ansprüche habe, weil die auch natürlich mit dem Erfolg meiner Seite wachsen. Und das zu vergleichen, ist schon Äpfel und Birnen zu vergleichen. Und ich denke mal, hier ist sehr viel Foulspiel auch betrieben worden, auch in der Art und Weise, wie man sagte, das und das sind alles Fehler und das machen wir alles besser. Nee, sie machen es nicht besser. Sie man muss ja auch sehen, vor allen Dingen, es ist eine SaaS-Lösung, wo keiner den Code kennt, nichts, wir wissen nicht, was da alles an Sachen schlummert. Und wenn da mal was ist, wer sagt denn, dass es dann da besser gelöst wird? Also deshalb, ich finde das reine, ich meine, ich mag sowieso nicht solche negativen Attacken, aber hier finde ich sogar kontraproduktiv und eigentlich auch unehrlich. Und es gibt ja durchaus auch schon Stimmen, auch wenn ich zum Beispiel im Webdesigner-Depot oder so lese, die dann durchaus sagen, ja, das war ein Knockout in der dritten Runde, was sie sich da geleistet haben. Da werden sie noch ein paar Jahre dann rum experimentieren müssen.
Also ich erinnere mich an jemanden, der mich aus dem Web-Bereich mal gefragt hat, ob ich verschiedene Funktionen oder ich verschiedene Dienstleistungen oder Produkte, die dieser Anbieter hat, ob ich die kenne. Und ich habe dann klar gesagt, noch nie gehört in meinem Leben. Ich denke, der Hintergrund war, frustrierte User aus dem WordPress-Bereich für Development-Lösungen auf der ihren Seite rüberzuziehen, um eben dafür zu sorgen, dass eben mehr Developer zur Verfügung stehen, um eben den Kunden, die da kommen und unbedingt in die Dependency-Hölle von dem ein Dienst war einfach nur Versuch wert. Man konnte mal schön treten. Das ist günstiger als ein Super Bowl Werbespot und sollen sie halt machen. Wir haben als WordPress, wir wurden schon vor Ewigkeiten belächelt und wir haben uns eben hart hochgearbeitet und werden eben jetzt, ich sag mal so, es ist selbstverständlich, dass Schweden und das Weiße Haus mit WordPress laufen. Da fragt keiner mehr nach. Das haben wir uns hart erarbeitet, dass wir dort eben als die Lösung Nummer eins gesehen werden für solche Seiten. Und deswegen, was interessiert es den Mond, ob er angebellt wird?
Naja, gut, man könnte ja durchaus mal überlegen, wenn da irgendwas Substanz dahinter wäre, ob man es abstellen kann. Aber hier ging es wirklich nur drum, schlecht machen, um das schlecht machen Willens, um selber gut dazustehen. Und ich denke mal, dem muss man keinen weiteren Raum einräumen.
Genau.
Außerdem.
Deswegen würde ich sagen, ja.
Außerdem haben die mir keinen Kopfhörer geschenkt, wie sie es bei vielen anderen versucht hatten als erster Schritt.
Ja, ne, das ist, du warst auf Twitter nicht, bist du nicht so aktiv.
Ja, mein okay. Fehler.
Also kommen wir, genau, widmen wir uns sinnvollen Dingen und das wäre jetzt zum Beispiel ein Design-Update auf WordPress.com.
Ja, bei WordPress.com waren wir ja sowieso schon. Die bei WordPress.com eine Seite hosten, die kennen ja vielleicht auch den Admin-Bereich da. Der sieht ja nicht ganz so aus, wie er auf unseren normalen Standard-WordPress-Seiten aussieht, sondern die hatten ja immer noch Calypso da laufen, die dann doch einen etwas anderen Admin-Bereich boten. Das scheint Automatic jetzt langsam in Rente schicken zu wollen. Inzwischen gibt es für WordPress.com Design-Update angeblich für eine noch intuitivere Erfahrung. Fakt ist eigentlich, dass man Calypso langsam in die Rente schickt und sich dem WordPress-Standard anpasst. Also genau, das sieht jetzt also auch nicht mehr so aus. Ja, sieht jetzt mehr so aus wie die Seiten, die wir auch alle kennen.
Genau. Kommen wir zum, weil wir gerade im Businessbereich sind, kommen wir mal wieder zu Acquiring-Nachrichten. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar geht's da um das Cadence-WP. Und iSeams hat die gekauft, weil sie schon länger keine Ausflüge mehr im Seam-Bereich hatten. Hatten sie einfach in den Kalender geschaut und gedacht, Mensch, wir haben permanent nur Plugins gekauft, das ist ja doof. Lass uns wieder mal Seams kaufen, immerhin haben wir das im Namen. Und deswegen haben sie jetzt dementsprechend Cadence Seams gekauft, um eben den ihre Seam-Basis als Basis zu nehmen für die zukünftigen Seams, haben aber schon angekündigt, dass sie die Legacy Seams von sich selber, nämlich ihre iSeams, Builder Seams, das Framework, dass sie das in 2022 abschalten wollen oder eben Sunsetting, also eben zum zur Tür bringen wollen, um eben sich wirklich dann auf diese von Cadence Themes favorisierte oder basierte Lösung, die jetzt aktuell schon 50.000 aktive Installationen hat, um eben darauf zu bauen, um eben weil sie eben gesagt haben, dass die älteren Themes sind nicht wirklich kompatibel mit der Zukunft, die jetzt eben WordPress gerade plant.
Ja, ich denke mal, das ist auch die Hauptnachricht dabei. Cadence hat neuen Eigentümer, iThemes, so what? Aber iThemes ersetzt seine alten Themes im Endeffekt durch eine neue Basis. Das heißt, auch wenn die iThemes-Themes noch bis nächstes Jahr verkauft werden, es ist keine gute Idee mehr, damit anzufangen, sondern dann sollte man das machen, was iThemes auch macht, nämlich direkt auf das neue Cadence WP-Theme zu wechseln, wenn überhaupt.
Genau. Wie gesagt, bedenkt bitte, mit dem Blog-Editor wird und Full-Site-Editing wird im Theme-Bereich noch einiges passieren.
Ja. Und das braucht halt eine moderne Basis, das kann man nicht mehr mit Uralt-Themes machen. Von daher ist das, was iThemes hier macht, durchaus folgerichtig. Eine andere Übernahme sehe ich dann allerdings eher unter dem Gesichtspunkt, wir kaufen Marktmacht dazu. Es geht mal wieder um GoDaddy. Dieses Mal haben sie aber keine WordPress-Themes oder Plugins gekauft, sondern Domains. GoDaddy übernimmt von MMX ein großes Domain-Portfolio, insgesamt 28 Top-Level-Domains. Gut, GoDaddy hat bisher ja auch noch wenig Domains gehabt, wo sie selber als tätig sind. Das waren bisher ja nur 240 oder sind jetzt 240, mit denen bisher waren 220. Dazu gehören übrigens neben einigen Sachen wie Fashion, Cooking, Yoga und so weiter, auch ein paar Regionaldomains, unter anderem auch hier noch Westfalen.nrw und .bayern. In dem Zusammenhang, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß hier, wenn ich mal was gesucht habe, .nrw habe ich direkt nach dem ersten Blick wieder sein lassen, weil es sehr teure Domains sind im Vergleich zu normalen .de-Domains oder so. Und ich glaube, die Bayern sind auch nicht viel billiger. Seit ich hier die Meldungen zu dieser Übernahme gelesen habe, weiß ich auch warum. Weil tatsächlich, also zumindest bei der Bayern-Domain stand es dabei, die für die Genehmigung, dass man da so eine Adresszone einrichtet, tatsächlich für jede Domain die Hand aufhalten. Gut, auch so
kann man... Das Bayern, also wen überrascht das bitte?
Ja gut, andersrum muss man dann sehen, wie wenig von diesen NRW- und Bayern-Domains oder überhaupt von diesen Landesdomains tatsächlich genutzt werden. Also es sieht ja fast so aus, als wenn es Rohrkrepierer wären, aber gut.
Das ist der Vorteil ist eben jetzt, da wir, dass ich diese generischen Domainnamen, und wir reden wie gesagt nicht, dass die Domains gekauft haben, sondern die haben den Domain-Provider gekauft, ja. Nur nochmal zum Klarmachen. Die Flexibilität ist eben jetzt, dass jeder sich was raussuchen kann, eine Domain-Endung, die gerne haben wollen, und GoDaddy als der größte Registrator Welt ist natürlich interessiert, das auch zu bleiben. Und wenn da sowas wie Bayern rumfliegt und es irgendwie für ein Apple und ein Ei für GoDaddy-Verhältnisse zu haben ist, dann warum nicht? Also ich meine, man möchte halt dementsprechend überall die Füße drin haben. Und man ist, wie gesagt, nicht ohne Grund der größte Domain-Registrar der Welt.
Und hat halt hier auch direkt die erste Stufe bei diesen insgesamt dann 240 Domains, wo man dann auch die Domain registriert, also alles aus einer Hand bietet.
Genau.
Aber du hast auch noch eine Übernahmenachricht.
Genau. Kommen wir, wie gesagt, obwohl es nicht als Übernahme formuliert ist, wird es, wie gesagt, wahrscheinlich eine Übernahme sein. Und zwar die Firma WP Media, euch eher bekannt als WP Rocket und Imagify, die werden der Group One beitreten. Das ist ein Webhosting-Provider, der so mehr so im skandinavischen Raum, was ich gelesen habe, Fuß gefasst hat oder eben dort aktiv sind. Und der Hintergrund war, die hatten miteinander geredet und die hatten ja auch ihr Rocket CDN und sowas gestartet vor einer Weile. Und da hatten sie eben sich mit der One Group, zum Beispiel One.com, haben sie sich miteinander verbunden und haben gemerkt, dass sie alle, dass sie die gleiche Richtung vorhaben, und sie werden jetzt der One-Gruppe joinen, aber ein eigenständiger Brand bleiben. Und das heißt, sie machen weiter, was sie jetzt gemacht haben, haben einfach nur einen anderen Owner und ich würde sagen eben mehr Geld. Dass die Quintessenz daraus ist für mich, wie ihr gemerkt habt, der auch schon in den letzten Jahr von unseren Meldungen, dass eben die Hoster den Markt leer kaufen von Lösungen, um eben ihren Kunden da mehr Möglichkeiten und mehr Benefits zu bieten, haben wir eben bei WP Engine, das hatten wir bei GoDaddy, dass eben dort wirklich langjährige Firmen aufgekauft wurden, eben auch Automatic hat zum Beispiel MailPoet gekauft, dass eben dort langjährige Marktteilnehmer aufgekauft werden, wenn sie ein Produkt haben, was der Hostingfirma und dem Kunden der Hostingfirma nochmal einen Benefit bieten kann, um eben dort wirklich, sag ich mal, eine größere und größere Reichweite zu haben.
Ja.
Genau.
Mal sehen, wo es da weitergeht. Aber es zeigt andersrum auch diese ganzen Geschichten, dass da durchaus sehr viel Geld in diesem Markt drin ist. Und gut,
dann ist was, denke ich mal, auch normal. Ich denke, das hat nichts zu tun, also meiner Meinung nach, das hat nichts was mit dem Geld, sondern es ist eben darum, dass diese Hosting-Firmen eben sehen, also angenommen, du bist One, ne? Also nimm einfach mal an, du bist die One Group und du siehst halt, dass nach und nach wird dir alles weggekauft, dann kommt so ein Plugin-Hersteller auf dich zu, der alignt mit deinen Zielen, dann sagst du dir, wenn ich gerade sehe, dass alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, gekauft wird, und die sehen günstig aus und du hast nochmal einen Impact im WordPress-Bereich. Also stell dir vor, WP Media verweist dann bei allen Sachen, hey, falls du schnelles Hosting willst, geh mal hier hin. Dann ist das nochmal ein Wert, um eben wirklich einen Unique Selling Point zu haben. Und es geht nicht darum, dass jetzt WP Media allen sagen wird, bitte wechselt auf die One-Gruppe. Aber es steht ja auch nichts dagegen, dass sie eben den Kunden sagen, hey, deine Website ist langsam, vielleicht schon mal daran gedacht. Das heißt also, das ist, der Markt bereinigt sich gerade. Es werden einfach viele Leute aufgekauft, die eben draußen rumlaufen und eben Produkte haben. Und wenn die mit einem Hoster allein, dann werden die halt dazugeholt.
Ja, und der Hoster, die Warengruppe, kauft sich hier im Endeffekt Expertise ein, mit der sie wieder Werbung machen können. Hier, wir können auch dafür sorgen, dass deine Webseite schnell wird.
Genau.
Ist ja auch durchaus legitim. Okay, dann haben wir noch eine Meldung. Recht im Podcast nennen wir sie ja immer so schön. Diesmal geht's mal wieder um die Datenschutzgrundverordnung. Ihr kennt alle Yay. Die... Ja, ne, lange nicht mehr davon gehört. Nein, diesmal nichts Schlimmes, sondern nur einmal eine Meldung, die zeigt, was passiert, wenn man es ignoriert. Ihr kennt alle die Regel, Kundendaten gehen verloren, dann muss ich das innerhalb von 3 Tagen, also genau von 78 Stunden, der Landesdatenschutzaufsicht melden. Das hat auch Booking.com getroffen. Die haben insgesamt die Daten von 4.100 und ein paar Quetsche Kunden verloren, haben es aber nicht nach 3 Tagen gemeldet, sondern erst nach 3 Wochen. Für diese also dass sie verloren gegangen sind, ja, das war halt so, da hat die Datenschutzaufsicht auch nichts gesagt, sondern da ging es dann nur darum zu klären, wie kann man das in Zukunft verhindern. Gut, alles gut. Aber für die Tatsache, dass sie erst nach 3 Wochen statt nach 3 Tagen gemeldet haben, haben sie dann tatsächlich ein Bußgeld verhängt bekommen. Das Ganze spielt jetzt nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden, aber die sind nicht strenger als die Deutschen. Und dieses Bußgeld war für Booking.com tatsächlich 475.000 Euro. Also, es kann teuer werden. Das sind sicherlich nicht die Preisklassen, in denen eine kleine Webseite, ein kleiner Webshop arbeitet. Aber es zeigt einmal deutlich mehr, diese 3-Tages-Frist, man sollte sie einhalten, denn das sind Bußgelder, die man sich gerne sparen kann.
Genau. Nur noch mal kurz, um euch die Zahlen, diese 475.000 noch mal kurz aufzuschlüsseln. Es geht um den Zugriff von 4.000 Menschen. Also die hatten Zugriff, die Menschen, die das gemacht hatten, hatten Zugriff auf 4.109 Menschen. Dort waren inklusiert von 283 Menschen die Kreditkartendaten und von 97 Fällen auch den Security Code und das alles kombiniert wegen zu spät melden, 475.000 Euro. Das heißt, also wenn ihr es runterrechnet, wie viel Schaden pro Person, und es ging nur ums Melden. Das heißt also, warum haben wir das jetzt reingenommen? Das hat ja nichts mit WordPress zu tun. Das ist einfach der Hinweis, da wir alle mit personenbezogenen Daten so oder so arbeiten, für euch nochmal dass ihr halt die Einschläge näher kommen hört, das ist quasi der ganze Fall gewesen. Von 4.000 Menschen waren betroffen, zu spät gemeldet, von 200 Leuten die Kreditkartendaten, und das gibt eine Wumms vom Datenschutz, und glücklicherweise nur Niederlande. da haben sie nochmal Schwein gehabt. Gibt eine Wumms von fast 500.000 Euro.
Ja, man muss dazu sagen, die Daten, die hier abhandengekommen sind, das sind keine hochsensiblen Daten, jetzt im Sinne von, wie kann man nur, sondern das sind die gleichen Daten, die in jedem WooCommerce-Shop, der mehr oder weniger erfolgreich ist, auch anfallen. Auch da gibt es die Kundendaten mit den Adressen, was sie gekauft haben und wie bezahlt wird, also auch unter Umständen die Kreditkartendaten. Ne, das ist nichts Ungewöhnliches, sondern hier hat man tatsächlich die ganz normalen Standardsachen, und das kann jeden in dem Bereich auch betreffen, ohne dass man so groß wie Booking.com sein muss.
Ja, ich würde sagen, wechsel mal vom Recht zum zu Abhängigkeiten. Da sind wir ganz nah noch am Rechtsthema eigentlich dran, von den Sachen. Es geht, wir haben euch mal einen Artikel rausgesucht, der das Thema hat, dass in den Open Source Bereich zu viele Abhängigkeiten sind. Und zwar geht's darum eben, dass die Risikoanalyse, ihr merkt, wie nah das am Rechtsthema ist, die Risikoanalyse hat eben den Hintergrund, dass wenn ihr ein PHP-Projekt aufsetzt und ihr benutzt wirklich aktuell die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, dann hängt euer Projekt von sehr vielen Unterprojekten ab. Bei uns zum Beispiel im Agenturbereich ist es so, dass wir eben wirklich auf Libraries bauen, die im PHP-Bereich eben per Composer geladen sind, und diese Abhängigkeiten lösen wiederum nochmal Abhängigkeiten auf. Das Gleiche passiert im JavaScript-Bereich, wo eben wirklich an einer Abhängigkeit, dass man was braucht, zum Beispiel bei Node.js und solchen Sachen, dass da eben ganz viele Folgeabhängigkeiten dranhängen, und das Problem ist eben wirklich, wer beobachtet diese, wer reagiert darauf und wie kann man damit arbeiten, und die Folgegeschichte ist da wirklich, die da aufgemacht wird, ist, dass eben mehr geprüft wird, was man so wirklich bei sich hat und welche Tools man, also dass man sich Tools anschauen sollte, mit denen man eben eher überwachen kann, was da so in dem ganzen Universum benutzt wird. Da habe ich eine Folgeanmerkung, und zwar, wie ja manche von euch mitbekommen haben, ist ja gerade eine neue Drohne auf dem, ein neuer Rover ist ja auf dem Mars, und da gibt es einen lustigen Tweet, den wir euch noch in die Shownotes packen, wo der aktive Maintainer von Curl, das ist so eine Bibliothek, womit man HTTP-Requests machen kann, also HTTP-Abfragen, die damit verarbeiten kann, der wurde von NASA, von verschiedenen Menschen innerhalb von NASA gefragt, ob er denen unterschreiben kann oder bestätigen kann, dass wo Menschen wohnen, die an dem Code arbeiten. Es geht darum, um irgendwelche US-Policies mit wer darf alles an Code arbeiten, und mit Open Source ist das, wie gesagt, ein bisschen witzig, weil eben die Frage ist, wen verbietet man denn an Open Source zu arbeiten? Das heißt, das ist nochmal diese Auswirkungen von der, wenn man das eben lösen will, mit der Dependency-Geschichte und eben der Sicherheitsgeschichte, dass man eben sagt, okay, wo wird halt genau, wer arbeitet genau an welchen Codebestandteilen, und kann man sicherstellen, dass die aus dem und dem Land nicht kommen? Wir wissen alle, welches Land USA da zuerst, welche drei Länder in USA zuerst denkt, wo man keine Contributions herkriegen will. Aber das ist eben genau die die Folge von eben solchen Dependency-Problemen, die eben immer größer werden. Deswegen ist wie wir ein schöner Tipp für alle, die mit größeren Kunden arbeiten und sich eben damit mal beschäftigen wollen, wie eben von was euer System eben alles abhängig ist.
Ja, kommen wir von diesen Höhenflügen zurück in die Niederungen der einzelnen Programme. Wir hatten in einer der letzten Folgen schon mal über Elasticsearch unterhalten. Das benutzen ja einige zum Beispiel für die Suche in ihren Shop-Systemen. Da ist es ja ideal für geradezu. Da gab es ja durch die Umstellung der Lizenz hätte es einige Probleme geben können. Da haben inzwischen einige andere Firmen drauf reagiert. Das erste war, glaube ich, AWS, also Amazon Web Services, die ihre Add-ons, die sie dafür entwickelt hatten, die aber nie von Elasticsearch in den Core eingepflegt wurden, also die Commits wurden nie angenommen. Die haben sie dann veröffentlicht. Inzwischen gibt es auch einen Klon namens OpenSearch. Der wird von so ganz kleinen Firmen betrieben, gepflegt und unterstützt wie Amazon Web Services, Red Hat, SAP und noch einigen weiteren. Das heißt, es wird da wohl jetzt auch wieder sehr viel Elan reinkommen. Es ist übrigens ein Klon nicht nur von Elasticsearch, sondern auch von Kibana. Also die das auch nutzen, die kommen da auch direkt mit in den Genuss. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber es geht wohl auch da in einer Form weiter, dass wir auf alle Fälle weiter entsprechende Suchfunktionalitäten benutzen können.
Genau, kommen wir von Elastic rüber zu Shopify und GraphQL. Dort haben wir euch einen Post rausgesucht, wo es darum geht, eben warum Shopify GraphQL bevorzugt. Und die Antwort ist relativ einfach, weil sie eben dort den Fokus drauf haben, dass es eben einfacher ist und die Query eben, also der Aufwand, der da kommt, eben für Shopify minimiert. Das heißt nicht, dass sie die REST-APIs stilllegen. Das heißt einfach nur, dass sie eben dass einige Shopify-APIs eben nur per GraphQL verfügbar sind, also zum Beispiel die Partner-API und die Storefront-API, um eben wirklich das einfacher zu gewährleisten, um eben wirklich diese Arbeit der Aufbauen, was genau will man, dass das eben auf der Client-Seite passiert und dass eben wirklich der Aufwand geringer bleibt.
Ja. Und ein anderes Thema, was auch schon hier ganz selten von uns in letzter Zeit angesprochen wurde, das sind die Progressive Web Apps. Wir hatten ja auch schon mal uns darüber unterhalten, dass Microsoft die jetzt sehr stark für sein Windows-System promotet. Unter dem neuen Edge, also dem Chromium-basierten Edge, sind die ja auch inzwischen sehr leicht installierbar, wird auch von Edge selber darauf hingewiesen. Inzwischen ist es so, dass seit dem letzten Microsoft-Update es auch problemlos ist, diese Progressive Web Apps zum Beispiel in die Taskbar von Windows 10 aufzunehmen. Dass sie also, selbst da können sie sich inzwischen einlisten. Sie werden also auch, was das betrifft, immer mehr den normalen Programmen ähnlich in der Handhabung. Ein Grund mehr vielleicht, wenn man es noch nicht getan hat, sich damit zu beschäftigen für seine eigenen Seiten. So, Robert, dann darfst du wieder abheben.
Hey, das ist unfair. Und zwar hatten wir noch einen Artikel für euch zu dem Thema, was motiviert Open Source Software Kontributoren. Und zwar, wie wir einige von euch wissen, die selber schon in der Community aktiv sind, ist eben haben sie eine Studie gemacht und die hatten so eine 300 Open Source Menschen hatten sie gefragt im späten 2020 und so Key Findings sind völlig überraschend für Leute, die aktiv an der Community arbeiten, ist eben wirklich die intrinsische Motivation war eben ein Hauptpunkt, weil es eben Spaß macht, altruistisch ist und man eben damit die Welt voranbringt. Es gab dann auch sowas wie Reputation, dass man eben wirklich damit sich auf was eine Reputation aufbauen kann und eben anderen zu helfen. Und das sind so die einer der Punkte war zum Beispiel auch, dass man das Selbstlösen von einem Problem so als Startpunkt da reinnimmt. Das heißt, das sind so nette Zusammenfassungen, wo man eben mal sieht, okay, warum contributen Leute zu Open Source, und deswegen für euch einfach nur als Hinweis, ist sehr interessant, sich das mal anzuschauen.
Und wieder ein praktischer Hinweis, die Google Search Konsole haben sicherlich die meisten von euch schon mal reingeguckt. Die enthält inzwischen im Bereich des Performance Reports, also wo es um die Performance eurer Webseite geht, neue Filtermöglichkeiten. Ihr könnt da also sehr, sehr viel gezielter suchen. Inzwischen sind da sogar Regular Expressions einsetzbar, jedenfalls für die, die verstanden haben, wie die Dinger funktionieren. Und es gibt auch Verbesserungen da im Vergleichsmodus, also wo ich verschiedene Webseiten miteinander vergleichen kann. Also auch da lohnt sich noch rechtzeitig vor dem Start der Webcore Vitals mal einen Blick rein.
Genau, und da hüpfen wir jetzt nochmal, wir hatten euch, ich weiß nicht, ob wir euch erwähnt haben, aber das war vor einer Weile ein ganz schöner Knall. Ich glaube, wir hatten das auch mal im Sofa gehabt, das System, worauf der PHP-Code, also das PHP-Repository selbst, also das, was WordPress betreibt, dass die quasi eine Sicherheitslücke hatten. Und der Hintergrund war eben, dass sie ja jetzt auf GitHub gewechselt sind und eben, dass jemand zum Beispiel versucht hat, einen Tippfehler zu korrigieren, und der Tippfehler war eigentlich eine Remote-Execution-Lücke, die eingebaut wurde. Das heißt, das ist auf jeden Fall interessant eben, dass die, dass eben, weil PHP eben damals, also vor zwei Wochen oder so, wurden die eben kompromittiert, und deswegen haben sie gesagt, wisst ihr was, das mit dem PHP, mit dem Git selber hosten, ist eigentlich keine so tolle Idee, lasst uns das mal auf GitHub schieben. Und deswegen ist es, wie gesagt, jetzt eben schön, dass die jetzt auf GitHub sind, und dort ist eben auch der Mensch nochmal erwähnt, so hey, Glückwunsch für den Troll, der gerade versucht hat, eine Lücke einzubauen in den Code. Wir haben es gesehen. Ist, wie gesagt, ein netter Hinweis, dass so öffentliches dran arbeiten an Code auch Vorteile hat.
Ja, da wir gerade bei öffentlichem Code bei Open Source sind, wir alle nutzen ja Software, die unter GPL-Lizenzen stehen, sei es WordPress, sei es PHP, das sind alles GPL Version 2 oder Version 3. Selbst die Server, die wir nutzen für unsere Webseiten, sind meistens Linux-Server, also auch GPL 2 oder later. Diese Lizenzen, die werden vom GNU-Project ja verwaltet und betrieben. Und da hat es in letzter Zeit wieder guten Trouble gegeben. Der eigentliche treibende Kopf hinter diesen ganzen Sachen war ja immer Richard Stallman, der letztes Jahr nach einigen Äußerungen seinen Hut nehmen musste und jetzt wiedergekehrt ist in den Vorstand. Auch das hat einige Aufregung gegeben. Einige Institutionen haben auch gesagt, bis hin zu Red Hat, sie arbeiten nicht mehr mit denen zusammen, frieren auch die ganze Finanzierung ein, bis solange wie Richard Stallman da jetzt wieder ist. Was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich dann auch mal öffentlich gefragt wurde, sagt mal WordPress Foundation, wie steht ihr eigentlich dazu? Weil ihr benutzt ja auch eine GPL-Lizenz. Und die Josepha Hayden hat sich tatsächlich dann auch dazu geäußert und hat auch gesagt, auch wir unterstützen es nicht, dass er wiedergekommen ist, auch wir unterstützen, dass er bitte, dass da bitte jemand anders hinkommt, der mehr sich an die entsprechenden Regeln hält. Also von daher warten wir mal, wie es weitergeht. Es ist eher ein Rosenkrieg, den man aus der Ferne betrachtet, aber der trotzdem uns witzigerweise, zumindest was unsere Lizenzen betrifft, ja doch betrifft.
Genau, kommen wir zu nach dem Streitigkeiten über Personen und wie gesagt, ich habe eine schöne Zusammenfassung gelesen zum Richard Stallman ist, warum sie wiedergeholt haben, weil ohne ihn sind sie unwichtig. Der ist quasi das komplette Netzwerk und alles von der Free Software Foundation geworden oder gewesen und deswegen ist es ganz klar, dass die, warum sie wiedergeholt haben und mit allen Vor- und Nachteilen und ja, wenn man halt unbedingt die Brand Awareness von einem Richard Stallman hat, dann muss man da halt durch. Schade um die Free Software Foundation, war schön mit denen. Kommen wir zum Thema JavaScript oder so Ähnlichkeiten um JavaScript und zwar gibt's das ECMAScript, das ist so ein ECMA-Script, das ist so eine JavaScript-Abwandlung oder eine Sprache. Wie gesagt, wir hatten ja schon in der Sendung jetzt weiter vorne oder wir hatten in den letzten Sendungen schon mal das Thema, wie das TypeScript mehr im WordPress Core in dem Blog-Editor benutzt werden soll. Deswegen ist das ECMA-Skript ist jetzt nicht so hundertprozentig passgenau, aber für alle, die damit arbeiten, wollen wir euch nur kurz sagen, dass eben die Version 2021 von den Specs, dass die eben fast fertig ist. Das heißt, für alle, die das benutzen, wäre auf jeden Fall ein Blick in unsere Shownotes, um sich eben anzuschauen, was gibt's da für schöne neue Spielzeuge und was ändert sich, um eben da auch up-to-date zu sein, falls ihr das benutzt.
Ja, und noch ein Hinweis, ich weiß nicht, ob zum Lachen oder zum Weinen. Es hat in letzter Zeit ja mehrere Meldungen gegeben über Datenlecks in sozialen Netzwerken. Facebook war davon betroffen, WhatsApp war mal davon betroffen, LinkedIn war davon betroffen. Ich finde das eigentlich nicht lustig. Es zeigt mir andersrum auch, dass da durchaus einiges im Argen liegt. Was mich aber zum Schmunzeln brachte, war die Meldung über zwei Betroffene. Also einer, der von diesem Leck in, ich glaube, LinkedIn Betroffene war der ehemalige EU-Datenschutzbeauftragte. Aber das schönste Leck war das Facebook-Leck, wo ja die Daten von sehr vielen Facebook-Usern, ich glaube 500 Millionen, abgezogen wurden. Unter anderem auch sämtliche Daten von Mark Zuckerberg. Also von daher, auch Datenlecks können einen zum Schmunzeln anregen. Mich jedenfalls.
Ja, aber das war, also wie es auch so schön Facebook gesagt hat, das ist keine neue Lücke, das ist eine alte Lücke. Und wo dann Leute gesagt haben, das ist echt eine coole Art, das zu rechtfertigen, dass das ja keine neue Lücke ist, weil das ist keine neue Lücke. Es geht halt darum, dass Telefonnummern da drin waren. Das ist, glaube ich, ein Datenabfluss von 2018 war es, glaube ich, oder so ähnlich. Und das ist eben, ich sag mal so, es geht nie darum, die Daten sicher wegzusperren, sondern dafür zu sorgen, dass der Impact, falls jemand Zugriff zu den Daten erlangt, so gering wie möglich zu halten. Und weil der Udo gerade das Fass aufgemacht hat, ich sag nur Luca-App und den ihre Server sind unglaublich interessant.
Ja, ein Thema für sich, aber wer die App bei sich installiert, ist selber schuld. Der hat irgendwann die Kontrolle über seine Daten auch verloren. Muss man im Moment sagen.
Also es ist die Frage war so von jemanden, was sind denn da für Personen, also die App ist eine reine Sammlung an personenbezogenen Daten. Da ist quasi nichts drin, was keine personenbezogenen Daten sind. Vielleicht, ob man sie im Dark Mode betreibt oder nicht. Aber ansonsten ist die irgendeine App muss es sein. Also wir müssen das irgendwie tracken, weil ansonsten wären wir dem Ding nicht gewahr. Aber es ist schon, das ist halt nicht jugendforscht. Und damit schließen wir das Thema Datenlecks in sozialen Netzwerken ab und widmen uns wieder dem Webbereich, der uns eben auch betrifft. Und zwar haben wir einen kurzen Hinweis, dass eben Edge jetzt den Firefox abgehängt hat. Und der Hintergrund ist eben, dass der Edge-Browser, der neue auf Basis von Chrome, dass der eben eine sehr große Beliebtheit erzeugt bei den Usern. Der Vorteil für Microsoft, sie brauchen am Kern von dem Ding nicht mehr alleine zu arbeiten, sondern sie contributen jetzt zum Chromium-Browser und können sich noch zusätzlich Add-ons da einbauen. Eben wenn sie sich den Edge-Browser zusammenbauen, hat für Microsoft sehr, sehr viele Vorteile, weil sie eben weniger Wartung, weniger Entwicklung und eben alte Zöpfe damit abgeschnitten haben, was wirklich, sag mal so, ist halt ein Comeback von dem Browser, das man nicht erwartet hätte, dass dieses Ding noch irgendwo Fahrt gewinnt.
Ja, das heißt aber auch, dass inzwischen, wenn man von die schwindenden Marktanteile von Firefox sich betrachtet, dass inzwischen die Chrome-basierten Browser eindeutig das Web dominieren. In Deutschland ist der Firefox-Browser vielleicht noch halbwegs akzeptiert. In vielen Ländern ist er inzwischen auch nur noch eine Marginalie. Ob er nochmal wiederkommt, werden wir sehen, keine Ahnung. Aber im Moment sieht es doch wirklich so aus, als wenn es fast nur noch Chromium-basierte Webbrowser gibt.
Mit allen Vor- und Nachteilen, die das betrifft.
Ja, natürlich.
Der Hinweis, den wir euch noch zusätzlich, weil wir gerade über Firefox reden, mitgeben wollten, ist, dass jetzt der FTP-Support in Firefox 90 gestrichen wird. Das heißt, jeder, der von euch, und ihr werdet zahlreiche Firefox-Benutzer sein, haben wir ja gerade eben erwähnt, dass ja der Marktanteil unglaublich gefallen ist. Ist es so, dass der FTP-Support eben im Browser selbst gestrichen ist. Das heißt, falls ihr FTP über den Firefox macht, und warum zum Henker macht ihr das, müsstet ihr wirklich auf ein Programm ausweichen, was das kann.
Ja, also ja, es betrifft ja auch das Runterladen von Dokumenten und so, wo ja lange Zeit FTP für benutzt wurde. Und ich kenne im professionellen Umfeld, also professionell jetzt nicht im Sinne von Webdeveloper, sondern von Anwendern, da gibt es durchaus Branchen, wo auch heute noch FTP-Links angeboten werden. Der Firefox war sowieso der letzte Browser, der das noch akzeptiert hat. Die Chromium-basierten machen es alle nicht mehr. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, wird auch der Firefox schon den Support eingestellt haben. Das ist mit der Version 88, die an diesem Montag jetzt erscheint, wenn wir gerade aufnehmen. Und mit der Version 90 wird dann auch sämtliches Code aus Firefox entfernt werden, der mit FTP zu tun hat. Das heißt, spätestens dann ist auch da komplett Schicht im Schacht. Und wer noch nicht umgestellt hat, also er kann sich jetzt auch noch nicht mehr auf irgendeinen Browser verlassen. Das war der letzte.
Genau. Kommen wir von Browsern zum Projekt 26 und starten mit dem Thorsten Landsiedel, der einen Artikel geschrieben hat zum Thema der Link, das unterschätzte Element. Weil wir ja gerade den Browser und verschiedene Sachen haben, hat er dann nochmal aufgemacht, eben was für Möglichkeiten es mit Links gibt und eben, dass man da viel tun kann, was mit Links ist, und eben auch die Frage eben, dass der User mehr das Gefühl bekommt, wo ein Link hinzeigt, was ein Link ist, und das ist eben ein Punkt, dass eben dass für ihn der Link eben ein sehr wichtiges Element ist, weil wir ist ja im HTML auch schon wirklich ein sehr prominentes Element gewesen, weil es halt von einer Seite zur anderen Seite gehen soll damit, und dass eben für ihn der Link eben nicht diese Sorgfalt und die Liebe bekommt, die also das Element Link, die es eigentlich zu haben sollte, ist ein sehr interessanter Artikel, empfehlen wir euch auf jeden Fall mal anzuschauen.
Ja, und insbesondere geht es ihm auch darum, dass man vielleicht einen Unterschied machen sollte mal zwischen Links, zu externen Seiten und links, die nur zu der Navigation auf der eigentlichen, auf der gleichen Seite dienen, also diese üblichen Sprungmarken-Navigation. Die werden ja auf der Webseite von Haus aus gleich dargestellt. Da ist es vielleicht auch mal eine gute Idee, und damit hat er ja durchaus recht, zu überlegen, ob man die nicht unterschiedlich auch darstellt, um direkt kenntlich zu machen. Der geht nach außen, der Link. Der Link führt euch nur auf eine andere Stelle auf dieser Webseite. Ein zweiter Artikel im Bereich des Projekt 26 ist von Hans-Gerhard Gerhards. Der schreibt über den Blog-Editor und wie ich da eine individuelle Blog-Auswahl einrichten kann. Auch ein lesenswerter Artikel. Und ich glaube, du hast auch noch was.
Genau, und da wir gerade auf der Seite vom Hans-Gerhard Gerhard sind, ja, Hans-Gerhard, wir haben es gesehen. Du hast übrigens geschrieben. der ist auch noch ein Artikel, den wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, wie er eben sich mit Corona eben sich trotzdem noch eben bewegt und sich eben informiert. Und da hat er eben drüber verwiesen, dass er eben mit dem WP Sofa unseren Podcast sehr mag, und deswegen auf jeden Fall von uns ein Lesetipp an euch alle. Das ist ein sehr schöner Artikel, den würden wir gerne von jedem von euch sehen, mal zu sehen, okay, wir werden weiterhin gehört, weil wir wissen ja, es gibt nicht so viel Feedback von euch, und das ist auch mal ein sehr schöner Artikel gewesen, eben was er damit tut und eben dass er eben da eben auf welchen Wegen er eben das Sofa hört.
Ja. Und wer wissen will, was das WP Sofa mit den Alpen zu tun hat, muss auch den Artikel lesen.
Genau. Okay, jetzt kommt was, machen wir was Neues mit euch. Und zwar, wir hätten jetzt die Leseecke für euch, aber da wir von euch schon ein oder anderen Hinweis bekommen haben, oh mein Gott, das Sofa ist so lang, haben wir uns gedacht, wir machen die Leseecke mal wirklich mal zu einer Leseecke, und ihr könnt die Leseecke in unserem in den Shownotes sehen. Es sind sehr schöne Hinweise zum Thema HTML mit CSS arbeiten, zu PWA haben wir noch was, und verschiedene Hinweise, wie man eben auch Decoupling und das Anforderungsmanagement in Webprojekten, so als Hinweis, was euch da erwartet.
Ja. Also wie gesagt, die Links in den Shownotes. Es sind insgesamt 25 Links, da wird sich für jeden von euch was finden. Stöbert einfach mal drin rum, es lohnt sich.
Genau, gebt uns Feedback, falls ihr die vorgelesen haben wollt.
Das können wir natürlich beim nächsten Mal auch machen, aber dann beschwert euch nicht, wenn der Podcast zu lang wird.
Genau.
Dann sind wir nicht mehr schuld. Aber zwei Links wollen wir doch drauf noch hinweisen. Das sind, ist ja nicht die Lese, sondern die Hörecke. Das eine Mal in den Podcast WP Café. Podcast kann man eigentlich nicht sagen. Das ist eigentlich ein Video auf YouTube, ein Interview. Gibt es einen sehr schönen Einblick. Building 2021, also wo es um die Entwicklung dieses neuen Standardteams ging. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Guckt es euch mal an. Es ist durchaus sehenswert. Und das zweite hattest du noch mitgebracht.
Genau, das ist das der WordPress-Podcast. Ihr wisst, ihr kennt ihn ja schon. Das ist der von Josepha, wo es eben wirklich um das Projekt selber geht. Und dort ist der Titel des Beitrags Who is WordPress? Und eben einfach mal so ein, werden fünf Gruppen des Projektes vorgestellt, um euch einfach mal zu ergeben, okay, wie arbeiten die miteinander und was machen die eigentlich? Und deswegen eben ein Hinweis, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ihr euch vielleicht da mal anhören solltet, weil ihr durch uns ja schon so viel mit dem WordPress-Projekt zu tun habt. Das ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Podcast, um wirklich da mal noch ein Gefühl zu kriegen, was da eigentlich so genau passiert.
Und was natürlich bei uns im Sofa auch nicht fehlen darf, ist der Hinweis darauf, welche Meetups stattfinden. Auch da gibt es ja auch jetzt in den nächsten 3 Wochen einiges an Online-Meetups hier in Deutschland.
Genau. Wir erwähnen das nur mal ganz kurz, um eben auch um euch auch mal so einen Tipp zu geben, was ihr euch anschauen oder wo ihr teilnehmen solltet. Ist ein bisschen, es kann sein, dass die schon vorbei ist, wenn ihr das hört, deswegen nur mal so ein Hinweis. Zum Beispiel gibt's in Aachen die Web Vitals von Google, natürlich von dem allseits bekannten Sprecher, der das schon auf sehr, 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 sehr vielen Meetups getan hat, um eben da wirklich den Menschen das näher zu bringen.
Das habe ich vor lauter Stunden vergessen. Also von daher nochmal der Hinweis, der Aufruf an dich, Phil, schick uns doch mal eine Übersicht, wo du in Zukunft noch überall auftrittst. Wir veröffentlichen sie auch im nächsten Sofa.
Genau. Die Tour-Dates, genau. Dann hätten wir das WP Dojo am 24.04. in Nürnberg. Natürlich remote. Am 29.04. das WordPress-Meetup Berlin, was man alles mit einem Abo in WooCommerce verkaufen kann. Am 5.05. barrierefreie Websites, barrierefreie Website-Tools mit Beispielen. Dann haben wir das WordPress-Meetup an der Weinstraße am 6.05. Self-Made-Marketing mit WordPress und am 6.05. auch in Dortmund, wie eine Zeitung heute arbeitet.
Ja, durchaus eine Empfehlung für alle, die zum Beispiel so regionale Online-Magazine betreiben. Also das Ganze muss man dazu sagen, das Meetup selber, wenn wir uns da in Real Life treffen, war ja auch immer in den Redaktionsräumen von Ruhr24. Und die werden auch an diesem Tag etwas schildern, wie heute da gearbeitet wird. Von daher vielleicht ein guter Einblick für viele, die so Nachrichtenmagazine, Regionalmagazine noch machen.
Genau. Ja, und ich würde sagen, damit wär's das eigentlich von den Themen her. Falls ihr Feedback habt, wie gesagt, schreibt uns einen Blogartikel und benutzt das Projekt 26 als Hashtag oder hinterlasst uns einen Kommentar im Blog, schreibt uns auf Twitter oder in den, falls ihr Apple benutzt, lasst uns auch gerne mal ein Feedback auf dem im Apple Podcast-Bereich und ansonsten das nächste Mal wieder mit Sven.
Ja, Robert, vertue ich mich oder sind wir heute schneller fertig als sonst?
Es steht und fällt mit der Leseecke.
Ich dachte, es liegt dran, dass wir heute den Sven nicht dabei haben.
Das wollte ich gerade nicht sagen.
Okay. Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen, dann auch hoffentlich wieder zu dritt mit Sven.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.